Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Bortmann. Legen wir los mit...
Mit Rebecca Müller. Grüß dich, Rebecca. Hallo.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Du bist eine der Spitzenkandidatinnen der Volt-Partei. Über die Partei sprechen wir gleich nochmal so ein bisschen. Aber was ich in der Recherche festgestellt habe, ihr habt ja nicht nur eine Einzelspitze. Das ist ja manchmal so bei Parteien, bei der EVP, CDU. Die gehen jetzt mit Frau von der Leyen als die eine Spitzenkandidatin in den Wahlkampf hinein. Es gibt andere Parteien wie die Grünen zum Beispiel, die haben vielleicht eine Doppelspitze. Aber ihr habt tatsächlich eine Vierfachspitze. Erklär uns doch mal den Grund dahinter.
Ja, gerne. Also grundsätzlich würde ich tendenziell sagen, die Frage ist, für welche Region oder anders gesagt, die Frage ist eher, für welche Ebene haben wir eine Spitze. Also wir haben eine transnationale Liste, eine europäische Liste tatsächlich aufgestellt, weil wir als europäische Partei mit dem gleichen Inhalt, also dem gleichen Wahlprogramm für diese Europawahl in mindestens 16 Ländern antreten. Und dementsprechend haben wir eine transnationale Liste, auf der Sophie Intefeld und Damian Böselager, das heißt unsere beiden Abgeordneten, die schon im Europaparlament sitzen, auf der Spitzenposition sind, beide gleichwertig. Und wir haben natürlich unsere nationalen Listen, weil bei dieser Europawahl das Wahlrecht komplett national geregelt ist bisher. Leider, muss man sagen. Und unsere transnationale Liste deswegen nur eine rein symbolische Wirkung hat. Und auf der nationalen Liste für Deutschland bin ich auf Listenplatz 4. Und ich sage immer, ich bin diejenige, die Druck machen muss. Denn unser Ziel ist es, 4 Leute ins Europaparlament aus Deutschland zu bringen. Weitaus mehr natürlich als ganz Europa.
Sehr gut. Die ersten 3 Listenplätze dürfen sich deswegen aber trotzdem nicht zurücklehnen. So, die Volt-Partei, und da können wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen mal einsteigen jetzt auch nochmal. Wer seid ihr denn überhaupt? Weil ich glaube schon, dass euch einige inzwischen mitbekommen. Also ich sitze ja selber in Berlin-Mitte, du bist in Köln. Also zumindest bei uns ist die Volt-Partei im Straßenbild zumindest nicht wegzudenken. Aber das gilt vielleicht wahrscheinlich nicht für alle. Also vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen nochmal einsteigen. Wer seid ihr denn eigentlich? Wann seid ihr gegründet worden? Warum seid ihr gegründet worden? Was macht euch denn so anders als die anderen Parteien?
Ja, total gerne. Denn wie du schon gesagt hast, wir sind tatsächlich anders. Und zwar aus dem Gedanken heraus, dass wir uns 2017 auf der europäischen Ebene gegründet hatten. Als maximale Gegenposition zu Rechtsextremismus und Populismus, der zu dem Zeitpunkt mit dem Brexit, der Wahl von Trump, aber sicherlich auch erstarkende nationale Parteien wie in Deutschland die AfD. Aber ich meine, wir haben mittlerweile in Italien eine Meloni an der Regierung, eine Postfaschistin. Über die Niederlande, Finnland, Frankreich haben wir überall erstarkende rechte Kräfte. Und das war 2017 ein Grund, warum eine Französin, ein Italiener und ein Deutscher gesagt haben, wir brauchen eigentlich europäische Parteien. Und wir sind dann 2019 hier in Deutschland das erste Mal zur Europawahl getreten.
Das war 2019 und da habt ihr zumindest in Deutschland, glaube ich, 0,7% bekommen, weil es diese 5%-Klausel in dem Sinne ja nicht gibt. Konntet ihr mit einem Mandat ins Europaparlament einziehen. Welche Erfahrung habt ihr denn dort gemacht als Volt-Partei? Welcher Fraktion habt ihr euch angeschlossen? Welche Politik habt ihr tatsächlich möglicherweise auch mithelfen können durchzusetzen, die vielleicht ohne euch sonst nicht möglich gewesen wäre?
Ja, wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass man mit einem Mandat wahnsinnig viel bewegen kann. Also das ist nicht nur Damian alleine, sondern er hat ein großartiges Team dabei, sitzt in 5 Ausschüssen und hebelt sozusagen sein eines Mandat maximal. Das heißt, wir haben uns damals dann auch auf Basis von einem parteiweiten Entscheid dafür ausgesprochen, in die Fraktion der Grünen zu gehen, also Greens Eva. Und sind damit, glaube ich, auch sehr gut gefahren bisher. Denn das hat dazu geführt, dass Damian beispielsweise den Corona-Wiederaufbaufonds, das heißt das größte Finanzierungspaket, was die EU jemals aufgesetzt hat, mitverhandeln durften, federführend und beispielsweise dafür gesorgt haben, dass weniger Finanzmittel in fossile Brennstoffe fließt, stattdessen eben in nachhaltige Technologien wie Wind und Solar, aber eben auch in neue Technologien und Digitalisierung und deren Infrastruktur. Genau, und gleichzeitig aber auch so Themen bearbeitet, wie dass beispielsweise die Daten deiner Waschmaschine über das Internet of Things im Endeffekt nicht dem Hersteller gehören, sondern dir selber als User bzw. Eigentümer. Und dass dafür ein Markt entsteht, den es zukünftig geben wird, womit du diese Daten, und das sind keine personenbezogenen Daten, mit denen handeln kannst zum Beispiel, weil die für Forschungszwecke, aber auch für Unternehmen natürlich wahnsinnig spannend sind. Also um nur 2 Beispiele zu nennen.
ein maximaler Hebel mit diesem einen Mandat. Ihr seid aber dann nicht nur in Europa dann auch aktiv geworden, sondern auch europaweit, durchaus auch in Städten, Kommunen. Seid ihr in Nationalparlamenten noch gewählt worden?
Ja, also du meinst wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Genau, also
Richtig, genau. Wir sitzen
in den Niederlanden beispielsweise. In beiden Kammern sind wir im nationalen Parlament vertreten. Wir sitzen in Bulgarien mit drin. Durch eine Abgeordnete, die zu uns gewechselt ist, auch in Zypern im nationalen Parlament. Aber wir sind beispielsweise in Deutschland auch ganz viel auf kommunaler Ebene vertreten. Also wir haben zum Beispiel, und das war Grund, warum ich so für Volt gecatcht wurde quasi, ich hier in Köln sehr erfolgreich an der Kommunalwahl 2020 teilgenommen, sitzen jetzt mit den Grünen und der CDU im Mehrheitsbündnis und regieren quasi die Stadt mit. Aber machen das genauso auch in Frankfurt, in Darmstadt, sitzen in Münster mit im Parlament und ja, in vielen weiteren Städten. Also haben über 120 lokale Abgeordnete, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien beispielsweise. Genau.
Aber bei der Bundestagswahl 2021, dort seid ihr insofern, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gescheitert, als dass ihr eben diese 5%-Hürde habt nicht nehmen können. Werdet sicherlich jetzt dann aber trotzdem, vielleicht um das mal kurz anzusprechen, dann doch auch zur Bundestagswahl auch nochmal antreten zunächst?
Also, dass wir antreten, davon gehe ich aus. Aha. Zu 100% kann ich das nicht sagen, das ist nicht meine Entscheidung, sondern wird die Partei entscheiden, beziehungsweise der dann amtierende Bundesvorstand. Nichtsdestotrotz kann ich aus der Erfahrung sprechen, weil ich war damals Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. Ich glaube, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Aha. Genau, und also ich sag mal so, die Erfahrung war natürlich eine wahnsinnig spannende, weil es war für uns die erste Bundestagswahl. Wir wissen aber auch, wir sind eine sehr datengetriebene und evidenzbasierte Partei. Wir haben im Nachgang zur Wahl eine Befragung gemacht, eine Nachwahlbefragung, um herauszufinden, was hat uns denn dieses Ergebnis verschafft von knapp 0,5%. Und schlussendlich haben ganz, ganz viele der Personen, die uns gerne gewählt hätten, gesagt, naja, das war so eine richtungsweisende Wahl. Wir wollten auf Nummer sicher gehen und die Stimme nicht verschenken. Und das ist natürlich ein Thema, das hat uns massiv beschäftigt. Und glücklicherweise haben wir das jetzt bei dieser Europawahl nicht. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass man nicht nur, sag ich mal, zwischen Pest und Cholera, sagt man ja so schön, sich entscheiden muss, also sozusagen das kleinere Übel wählt, sondern wirklich danach wählen kann, welche Partei am besten zu einem passt. Und da kann ich allen nur empfehlen, macht den Wahlomaten. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Indikator. Und vor allen Dingen wählt demokratisch und europäisch.
Ja, so, aber dann lassen Sie doch mal ganz kurz drüber sprechen, was macht euch denn so besonders? Denn man könnte ja argumentieren, es gibt viele kleinere Parteien, zumindest ist laut der Zustimmung, die ihr jetzt bislang bekommen habt, zählt ja auch eher zu den kleineren Parteien, aber es zeichnet euch ja etwas komplett anders aus. Nämlich, dass ihr evidenzbasiert euer Programm zusammenschreibt und ihr wahrscheinlich auch versucht, so unideologisch wie möglich an parteipolitische Fragestellungen heranzugehen.
Das auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind ja noch eine recht junge Organisation. Also sowohl was das Alter der Organisation angeht, 2017 wie gesagt gegründet und bauen seitdem aber sehr intensiv die Strukturen aus. Gleichzeitig sind wir jung, was unsere Mitglieder angeht. Also ich bin mit 35 der absolute Durchschnitt. Meine Vorgängerin, bevor ich Vorstandsvorsitzende auf der deutschen Ebene wurde, war 21 damals. Mein jüngster Kollege gerade 20, als wir in den Vorstand gewählt wurden. Ich habe damit wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, weil es einfach ganz unterschiedliche Perspektiven sind, die da zusammenkommen. Aber was uns vor allen Dingen, also ich glaube neben dem Evidenzbasierten, ne, das heißt, wir gucken uns an, was sagt die Wissenschaft und können ja wirklich jetzt immer noch sehr frei entscheiden, was ist eigentlich das Beste für uns alle und wie können wir nicht nur das Schlimmste verhindern, worüber wir ja gerade ganz, ganz viel sprechen, weil wir sehr angstgetrieben sind durch, sag ich mal, verschiedene gesellschaftliche Diskussionen, sondern wie können wir eigentlich das Beste ermöglichen? Und dafür haben wir in Europa so unglaublich viel Potenzial, was aus unserer Sicht in der Diskussion so häufig wahnsinnig untergeht. Und also für mich, oder sorry, du wolltest gerade was sagen.
Ja, alles gut. Also ich wollte so ein bisschen die Beispiele mal einsteigen der Themen, denn ihr seid ja jetzt in rund 21 Ländern aktiv. Ihr habt ein gemeinschaftliches Programm. Ihr habt jetzt schon so viele...
Darf ich dich korrigieren? Ja? Wir sind in 31 europäischen Ländern tatsächlich aktiv.
31 inzwischen schon, okay. Ja. Okay, ja. Sehr gut. Aber ich meine, das, was ich damit meine, ist ja auch, dass ihr da ja schon auch wirklich, ihr seid zwar eine junge Partei, aber ihr habt unglaublich viel Erfahrung sammeln können. Eben aus all diesen Ländern heraus, aber auch mit den verschiedensten Daten, die ihr ja auch schon ausfüllt, auf kommunaler Ebene, eben dann aber auf europäischer Ebene auch. Was macht denn für euch eine gute Klima- und Energiepolitik aus?
Sie muss vor allen Dingen europäisch sein. Also ich glaube, ne, gerade die Klimakrise ist das beste Beispiel dafür, dass Herausforderungen nicht an den nationalen Grenzen halt machen, wie die Klimakrise. Also dem CO2 ist es völlig egal, wo es ausgeschlossen wird oder den Emissionen insgesamt. Wir müssen sie überall bestmöglich einschränken. Und es ist zum Beispiel zu 100% möglich, auf die Erneuerbaren umzusteigen, in Deutschland und Europa insgesamt. Aber es wird nur europäisch funktionieren. So, und die Energiewende, das ist der größte Hebel, den wir haben, um Emissionen einzusparen. Und da müssen wir aus unserer Sicht viel, viel stärker europäisch rangehen. Das heißt, wirklich zu gucken, naja, im Norden beziehungsweise an der Küste weht ja erfahrungsgemäß mehr Wind. Warum stellen wir da nicht die Windkraftanlagen auf und planen wirklich europäisch die Potenziale und setzen sie eben entsprechend um? Gleiches gilt für die Solarkraft. Die in Südeuropa, wenn ich mir da ein Panel hinsetze, das hat viel, viel mehr Sonnenstunden und auch effektiver mehr Strom zur Verfügung dann oder kann es zur Verfügung stellen, als wenn ich es hier, keine Ahnung, mit Köln aufstelle. Und dementsprechend ist da wirklich unser Ansatz zu sagen, lasst uns die Energiewende europäisch planen und umsetzen. Wir brauchen dafür, ich meine, wir haben jetzt schon ein europäisches Netz, aber wir brauchen es viel, viel stärker ausgebaut. Und lass mich dir ein konkretes Beispiel geben. Wir haben 2022 auf, sag ich mal, dem Gaspreis hoch, haben wir 4,2 Milliarden Euro allein in Deutschland gezahlt über die Netzentgelte. Das heißt, du und ich über den Strompreis, weil wir es nicht geschafft haben, den günstigen Windstrom aus dem Norden Deutschlands in den industriereichen Süden zu transportieren. Das ist nur Deutschland. Und mussten dann im Süden die teuren Gaskraftwerke anwerfen mit einem immensen Gaspreis, weil wir immer noch so abhängig von damals von Russland waren. Und das können wir alles verbessern, wenn wir es europäisch angehen. Wir brauchen keine Backup-Kraftwerke mehr, die mit Gas laufen und dann später mit Wasserstoff, wenn wir das europäische Netz stärker ausbauen.
Mhm. Also von Überschriften könnte man ja auch meinen, das würden wahrscheinlich auch die Grünen auch so vortragen. Wo liegt denn da der Unterschied zwischen euch und dann den anderen, die eine ähnlich progressive erneuerbare Energienpolitik wollen?
Na, also ich würde sagen, wenn wir uns angucken gerade, beispielsweise die Strategie, LNG-Terminals nur für Deutschland zu bauen, was ja durchaus eine grüne Regierung und ein grüner Wirtschafts- und Klimaminister mitgetragen hat oder vorrangig auch vorangepusht hat. Das wäre nicht notwendig gewesen, weil wir eigentlich die LNG-Kapazitäten hier in Europa verfügbar haben. Na, also wenn wir stärker mit Belgien, den Niederlanden zusammengearbeitet hätten, wäre das nicht notwendig gewesen. Gleiches gilt beispielsweise für sogenannte Backup-Kraftwerke, die Betreiber gerade überhaupt nicht selber bauen wollen, weil niemand weiß, wie das Finanzierungsmodell aussehen soll. Und wir potenziell mit Steuergeldern subventionieren müssen, die wir aber tatsächlich nicht bräuchten, wenn wir das Netz europäisch ausbauen würden. Und da muss ich sagen, vermisse ich bei den Grünen auch diese echt europäische Perspektive, weil wir da doch immer noch viel zu häufig in nationale Perspektiven verfallen.
Und aber diese europäische Perspektive, die ja, ich glaube, total nachvollziehbar und wünschenswert auch ist, die wird man wahrscheinlich auch nicht nur rein über die Inhalte jetzt durchsetzen können, sondern die erfordert ja auch wahnsinnige Reformen. Denn Fakt heute ist ja trotzdem noch, dass viele der EU-Ziele dann auch auf nationaler Ebene auch umgesetzt werden müssen durch nationale Gesetzgebung. Das heißt, man kann sich zwar europäische Lösungen wünschen, aber wenn sie national nicht umgesetzt werden, weil vielleicht in anderen Ländern, wenn man sich zum Beispiel sich den Rechtsruck einiger Länder auch mal anschaut, wenn dort eben dann diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden, dann bleibt es ja dann doch eher beim frommen Wunsch.
Ja, aber ich finde, das ist nochmal ein stärkeres Argument dafür zu sorgen, dass wir europäische Parteien haben, die in allen Ländern mit den gleichen Inhalten, nämlich in dem Fall, in unserem Fall, mit sehr progressiven Inhalten auftreten und dort eben auch zur Wahl stehen. Und gleichzeitig ist es ja so, dass beispielsweise gerade im Klimabereich 80% der Gesetzgebung jetzt schon von der europäischen Ebene kommt. Und wie du schon richtig gesagt hast, entweder über Verordnung oder dann eben über Richtlinien in nationales Recht umgesetzt werden muss. Und aus unserer Perspektive ist es schon so, dass wenn bestimmte Rechtsstaatlichkeits- und Demokratieprinzipien, denen wir uns ja alle verschrieben haben in der EU, wenn die nicht umgesetzt werden in den einzelnen Nationalstaaten, dass es dann auch Sanktionsmechanismen geben muss. Und wir sagen, oder unsere Vision ist es ja, die Vereinigten Staaten von Europa schlussendlich zu gründen. Das heißt, in den Bereichen, wo es sinnvoll ist, Klima, sicherlich Verteidigung, Sicherheit, Außenpolitik, dort der EU mehr Kompetenzen zu geben, die Verträge aufzumachen, dem Parlament mehr Kompetenzen zu geben, eine europäische Regierung zu wählen, demokratisch, und auch MinisterInnen zu haben in den einzelnen Bereichen, wo es wirklich wichtig ist, dass wir auf der europäischen Ebene die Kompetenzen ausbauen.
Also einen europäischen Verteidigungsminister, Außenminister, Finanzminister, Innen.
Genau, absolut.
Ja. Also dann Klima, Energie haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Im Bereich Klima ist demzufolge wahrscheinlich auch dann der Emissionshandel für euch dann das ausschlaggebendste Instrument.
Ja, aber gleichzeitig müssen wir natürlich alle klimaschädlichen Subventionen streichen, die wir auch auf der europäischen Ebene ganz massiv haben. Das geht von 40% des EU-Budgets, das ist nicht groß, ne? Also ich habe mir das tatsächlich von einem einem SPD-Kollegen geklaut, der das so nett verglichen hat mit das Budget oder der Haushalt der EU entspricht 1,4-mal dem Haushalt von NRW. Also es ist bei weitem nicht das, was man immer glaubt zu haben, 27-mal die Bundesrepublik, der Haushalt, sondern wirklich weitaus geringer. Aber 40% dessen fließen in die Landwirtschaft und vor allen Dingen in Subventionen, die nach Fläche bemessen werden und nicht nach ökologischen oder Nachhaltigkeitskriterien, was dann im Umkehrschluss Subventionen sind, die durchaus klimaschädlich sind. Ein anderes, oder ja.
Ja.
Also vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir haben immer noch keine Kerosinsteuer auf innereuropäische Flüge. Das ist ein absoluter Nachteil, wenn wir auch gleichzeitig sagen, wir müssen den Bahnverkehr ausbauen. Auch das ist beispielsweise eine Forderung, also zu sagen, wir brauchen ein europäisches Hochgeschwindigkeitssystem, wir brauchen eine Buchungsplattform und vor allen Dingen müssen wir eben gerade den Lieferverkehr, der viel über Lkw und die Straße läuft, zumindest 70% auf die Schiene bringen. Das wäre ein massiver Hebel, um Emissionen einzusparen. Aber auch da spielt eben Kerosinsteuer dagegen.
Und demzufolge müsste natürlich dann wahrscheinlich auch die öffentlichen Infrastrukturen europaweit dann weiter ausgebaut werden im Mobilitätsbereich.
Ja, wobei ich sagen würde, ne, also gerade der ÖPNV, das ist ein Thema, was stärker unterstützt werden kann durch die EU. Wir sehen jetzt aber nicht, dass die EU da direkt auf die kommunale Ebene meistens ja eingreifen sollte, um da die Infrastruktur auszubauen, sondern eher durch beispielsweise Wissenstransfer, wo läuft das schon richtig gut, was haben die gemacht, ne, also sogenanntes Best Practice Sharing, da stärker unterstützt und sicherlich auch über Förderprojekte, die Kommunen, die gerade sozial nicht so stark aufgestellt sind. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo wir eben sagen, ne, das ist eigentlich keine EU-Kompetenz. Also die EU kann auch nicht alles regeln, sondern da ist es eben sinnvoll, stärker zusammenzuarbeiten, aber doch die, sage ich mal, Umsetzung bei den Kommunen zu lassen.
Ein Charakterzug eurer Politik zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass ihr europaweit schaut, was funktioniert wo am besten, um es dann möglicherweise auch in andere Regionen dann auch zu implementieren. Wo funktioniert denn in Europa schon sehr, sehr gut die Mobilität, Energie- und Klimapolitik?
Also ich meine, das ist tatsächlich etwas, gerade so die Verkehrspolitik, die man ja auch stark auf der lokalen Ebene umsetzt, ne? Also ich denke jetzt vor allen Dingen an Paris, wo beispielsweise der Autoverkehr stark eingeschränkt ist, Kopenhagen, wo der Radverkehr wahnsinnig gut ausgebaut ist und wir wahnsinnig viel von lernen können, aber sicherlich auch grundsätzlich von allen anderen europäischen Ländern, wenn es um das Tempolimit geht.
Okay, ja.
Wir sind da nämlich in Deutschland eine komplette Ausnahme. Alle anderen haben es begriffen, nur wir nicht.
Ja, das, glaube ich, hat sich auch schon zum Letzten rumgesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen mit Argument derjenigen, die das verteidigen, weil sie sagen, wir sind die letzte Bastion der Freiheit hier, zumindest auf der Autobahn. Im Wirtschaftsbereich, die Wirtschaft ist ja einer der großen Hebel, um gerade auch die Klima-, Energie- und Transformationsagenda voranzubringen. Was sind so eure Kernforderungen im Wirtschaftsbereich?
Ja, also ich glaube, ne, Wirtschaft kann man auf gar keinen Fall losgelöst von der Klimapolitik denken. Denn also unsere große Vision ist es eben, die klimaneutrale Wirtschaft zu gestalten. Und ich glaube, da haben wir aktuell, gerade was einen riesen Technologievorsprung angeht, unglaubliches Potenzial in Deutschland und Europa. Denn wenn man sich das so anguckt, haben wir ca. 60% der Technologien, die wir für die Klimaneutralität brauchen, die haben wir hier vor Ort. Wir haben die Patente, wir haben die Fachkräfte, wir haben die Forschung und Entwicklung. Woran es aber häufig scheitert, ist die Massenproduktion beziehungsweise die jeweiligen Technologien zu skalieren. Und ich spreche da beispielsweise von Verfahrenstechniken, sehr effektiven oder effizienten Verfahrenstechniken, um grünes Methanol zu produzieren, was ein riesen Gamechanger sein könnte für den emissionsfreien Schiffs- und Flugverkehr. Ich rede aber auch von Technologien, die komplett organische Alternativen zu Plastik sind. Oder eben auch Batterietechnologien, Elektrolyseure. Also da sind wir extrem gut aufgestellt. Problem ist, wie gesagt, die Finanzierung. Das heißt, das, was an privatem Kapital zur Verfügung steht, auch auf diesem, also ne, auf dem europäischen Markt, das fließt häufig nicht in sogenannte Cleantech, also Hardware, die wir für die Klimaneutralität brauchen. Konkretes Beispiel, wenn ich eine Produktionsstätte für grünes Methanol aufbauen will, dann ist das eine Produktionsstätte, die muss irgendwo stehen. Ich muss mich auf einen Standort einigen und dann muss ich diese Produktionsstätte bauen. Und die ist gleichzeitig aber irgendwo auch noch Forschungsstätte, wenn es um ein komplett neues Verfahren geht. Das heißt, ein Investor natürlich davor zurückschreckt zu sagen, ich investiere jetzt die, keine Ahnung, 80 Millionen, die ich dafür brauche, einfach mal so, die investiere ich doch lieber für Software, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach 5 Jahren da meinen Return on Invest habe, ist weitaus höher, als nach 10 Jahren zu wissen, dass diese Produktionsstätte funktioniert, gerade wenn es die erste ihrer Art ist. So, und das ist ein Riesenproblem, das wir aber angehen können. Und wir sagen zum Beispiel, und ich glaube, das ist noch ein Differenzierungs- oder ein Unterscheidungsfaktor von den Grünen, wir haben Marktmechanismen. Die können wir nutzen dafür, dass die Finanzierungsmittel auch von privaten Investoren in Cleantech, also in nachhaltige Bereiche fließen und diese Technologien pushen. Das könnten zum Beispiel öffentliche Garantien der European Investment Bank sein, die einfach sagt, liebe Investoren, wenn ihr in Projekte investiert, die eine CO2-Reduktion beinhalten, dann habt ihr hier öffentliche Garantien, das heißt, euer Risiko ist geringer. Oder man könnte eben auch sagen, die öffentliche Beschaffung viel stärker danach auszurichten, welche Unternehmen, welche Projekte nachhaltiger aufgestellt sind. Also auch hier wieder auf den Lebenszyklus des CO2s zu gucken, was ausgestoßen wird über diese Projekte. Und eher darüber zu gehen. Das sind 14% des europäischen GDPs. Das ist ein wahnsinniger Hebel, um nur 2 Beispiele zu nennen.
Ihr habt ja eine recht progressive, zukunftsorientierte Politik. Die steht aber stark unter Druck, wenn man sich mal so ein bisschen den europäischen Zeitgeist aktuell anschaut. Gerade von denjenigen, die sagen, ja, wir verstehen, wir sind in diesen Transformationszeiten, aber viele sehen sich dann doch wieder in die vermeintlich guten alten Zeiten wieder zurück und fangen dann an, konservativ zu wählen, rechts außen zu wählen. Und schlussendlich steht auch hier und dort die Demokratie als solche auch zur Disposition. Also wie passt das für euch zusammen? Auf der einen Seite die doch sehr zukunftsorientierte Politik, die ihr wollt, auf der anderen Seite die Basis, die Demokratie, die doch in Teilen auch in Frage gestellt zu sein scheint.
Also was wir mit Volt machen, ist im Endeffekt den maximalen Gegenpol jetzt in Deutschland zur AfD, aber grundsätzlich europaweit zu rechtsextremen und rechtspopulistischen Kräften aufzustellen. Ich glaube, das beweist der Wahl-O-Mat sehr gut, wo ChatGPT uns ja wählen würde. Und die AfD, glaube ich, nur bei 15 oder 20% oder nee, ich glaube 11% Übereinstimmung überhaupt drinsteht. Und wir bei 95%. Das sehen wir aber auch, wenn wir mit den Menschen sprechen, die uns potenziell wählen oder sagen, hey, ich habe euch schon gewählt per Briefwahl. Denn unsere Idee ist es, und ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, sonst wäre ich nicht in die Politik gegangen, sonst würde ich meinen alten Job noch weitermachen, dass es Visionen braucht und dass wir mit Mut in die Zukunft blicken müssen und dieses Potenzial, was wir in Europa haben, also diese unglaubliche Vielfalt, aber auch diese wahnsinnig Gewissensbreite und Potenziale, was Technologie, was Forschung und Entwicklung, was Ideen, was Kulturreichtum angeht, darauf zu setzen und das stärker zu fördern, dafür die politischen Rahmenbedingungen zu setzen. Und das können wir. Und das ist natürlich viel, viel komplexer, als zu sagen, wir ziehen uns jetzt auf nationale Strukturen zurück, wir machen weiterhin unser Klein-Klein und wir versuchen zu propagieren, auch aus Angst, dass wir zurück zu einem Status quo gehen können, den es erstens niemals gab und der zweitens auch eine völlige Utopie ist und sicherlich nicht die Lösung bringt. Also beispielsweise im Bereich Migration zu sagen, wir müssen jetzt die Grenzen dicht machen. Da kann ich nur sagen, Leute, wir brauchen alleine 20 oder wir haben alleine in Deutschland 2023 1,9 Millionen Stellen nicht besetzen können. Das war ein Verlust für die deutsche Wirtschaft von 90 Milliarden. Wir können es uns gar nicht erlauben, also auch aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive zurück zum Nationalstaat zu gehen. Was haben wir bisher von Wohlstand, Frieden und im Endeffekt wirtschaftlichem Wachstum profitiert am Leben? Also deswegen kann ich zu keinem Prozent nachvollziehen, warum es die Lösung sein kann, AfD oder andere Rechtsextremisten zu wählen und nur dazu aufrufen, wirklich progressive europäische Parteien zu wählen.
Das kannst du nicht nachvollziehen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Trotzdem gibt es ja in Teilen, wenn wir zum Beispiel Richtung Ostdeutschland schauen, auch die aktuellen Umfrageergebnisse für die Landtagswahl, da sind wir teilweise bei 30%. Fällt dir trotzdem noch etwas ein, um diese Menschen abzuholen? Oder setzt ihr dann ganz darauf, vor allem die progressiven Akteure abzuholen, um hier die Mehrheiten zumindest noch zu wahren?
Also ich glaube, es kann nicht die Aufgabe von uns von Volt sein, potenzielle AfD-Wählerinnen und Wähler zurückzuholen. Da sind wir einfach inhaltlich von unserer Position her, wie gesagt, der maximale Gegenpol. Nichtsdestotrotz, vielleicht, ne, also ich will da auch überhaupt nicht überheblich klingen, weil ich verstehe die Probleme. Ne, also die Probleme sehe ich auch. Die Probleme sind mit ein Grund gewesen, warum ich gesagt habe, hey, ich kann nicht mehr meinen alten Job machen, indem ich ein nettes Leben gehabt hätte, sondern ich muss eigentlich selber aktiv werden. Ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte mich politisch engagieren und das eben bei einer europäischen Partei, weil ich genau die gleichen Probleme sehe. Aus meiner Sicht kann es und darf es aber nie die Lösung sein, AfD und Rechtsextremismus zu wählen. Also Menschen, die unter Einwirkung von Gewalt unsere demokratische Grundordnung abschaffen wollen, die in unsere Parlamente zu wählen, das kann nicht die Lösung sein. In keiner, also bei keinem Problem, in keiner Fragestellung. Und deswegen kann ich den Menschen nur mitgeben, wir haben eine wahnsinnig große positive Zukunft vor uns liegen, wenn wir sie gemeinsam gestalten. Und das können wir. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Aber es braucht Mut. Und es braucht eben auch Gestaltungswillen. Und den vermisse ich gerade bei den etablierten Parteien, weil sich viele eben leider doch auch von dieser Angst treiben lassen, die ich nicht wegreden will, aber die uns nicht weiterhilft.
Rebecca Büller, die Volt-Partei ist definitiv die Alternative, zumindest für all diejenigen, die nämlich die zumindest selbsternannte Alternative für Deutschland nicht wählen wollen, was dagegen setzen wollen. Ihr seid eine wahrhaftig europäische Partei und ich kann euch nur von dieser Seite auch ganz, ganz viel Erfolg und Glück nur wünschen. Und wir werden sicherlich den einen oder anderen auch hier nochmal überzeugen können, auch euer Programm nochmal genauer anzuschauen. Ihr steht für Klimaschutz, ihr steht für Zukunft, ihr steht für die Mobilitätswende. Und ich bedanke mich jetzt erstmal sehr herzlich für das tolle Gespräch. Danke dir.
Ja, herzlichen Dank dir.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.